So wie du sagst, ja, vielleicht ist es dann für den großen Dance oder für die große Show nochmal wichtig, in dieser Hinsicht zu investieren. Aber der Daniel Backegaard muss ja auch erstmal dahin kommen, ne? Also der hat ja vorher auch schon mal erstmal abgeliefert, bevor er dann halt jetzt sich diesen Status erarbeiten konnte.
Aloha, Kalle. Ich begrüße heute unser krankes Hühnchen, unseren Corona-Kalle, der leider soeben den Streckentest in Dresden absagen musste. Ich bin zutiefst verstört. Was hast du da aus Malle mitgebracht?
Das kann ich.
Kein Pokal, keine Medaille, aber so ein scheiß Coronavirus.
Aber, naja, eine finnische Medaille hatte ich schon. Ja, und dann habe ich quasi am Dienstag, also gestern früh nach dem Lauftraining, habe ich mich richtig schlapp gefühlt. Ja, und dann habe ich mich gestern den ganzen Tag ins Bett gelegt und dann meinte ich, okay, heute früh, ja, vielleicht ist das irgendwie, das passt ja eigentlich gar nicht zu Corona, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und so weiter. Ja, und dann meinte ich, okay, aber mal sicherheitshalber einen Test machen. Ja, und jetzt ist es schwarz auf weiß. Ich bin auch nicht da abhanden gekommen, also so wie der eine oder andere Profi in St. George nicht starten konnte, hat es mich jetzt nach Mallorca oder auf der Reise erwischt, keine Ahnung wann und wie. Und ja, jetzt heißt es erstmal eine Woche oder 10 Tage Füße hoch. Du bist ja der Experte.
Ja, und ich muss dir sagen, das mit den Gliederschmerzen, das scheint ja sowieso so eine Spezialität von Omikron zu sein. Weil alle, die ich kenne, die das jetzt hatten, die haben auch über Gliederschmerzen, Rückenschmerzen etc. geklagt. Was brummt denn bei dir da so?
Die hoffe,
das ist ja hart.
Ich hoffe, dass die gleich aufhören. Die bohren hier drüben. Das die machen ja irgendwas in ihrer Wohnung. Oh. Ich hoffe, dass das bald vorbei ist. Das ist natürlich auch gut jetzt zum sich erholen, ne?
Ja, das ist bestimmt, wenn man Kopfschmerzen hat, der Jackpot, wenn der Nachbar in die Wände bohrt. Mann, Kalle, ich bin traurig und es tut mir leid für dich. Jetzt hat es dich auch erwischt. Ey, jetzt ist ja reine Spekulation jetzt, aber es ist jetzt noch nicht so lange her, dass du einen Wettkampf gemacht hast. Möglicherweise schlummerte das schon während des Wettkampfs in dir drin. Ab wann hattest du die ersten, sag mal so, es fängt ja so an mit so leichten Erkältungsempfinden und so ein bisschen Unwohlsein. Wann ging das los?
Na, ich bin halt jetzt am Dienstag früh noch eine 8 locker gelaufen. Und da dachte ich schon so, oh, so ein Montag hat sich echt noch gut angefühlt, aber die 8 hat sich jetzt nicht so geil angefühlt. Ja, und dann dachte ich so, oh, naja, gucken wir mal. Ja, und dann ging es halt relativ schnell, ne? Dann Mittag irgendwie, dann wollte ich eigentlich noch aufs Fahrrad, dann ist ja mittlerweile mega heiß hier draußen. Und dann habe ich mich aber entschieden, das gestern alles zu skippen. Also wir nehmen am Mittwoch auf. Ja, und es war, glaube ich, definitiv die bessere Entscheidung, als gestern dann halt noch irgendwie schwimmen und Rad zu fahren.
Ja, ehrlich gesagt, ich sehe dich ja hier auf meinem kleinen Handy. Du siehst auch nicht mehr ganz so frisch aus. Also du sahst schon mal frischer aus dieses Jahr, muss ich dir mal sagen.
Das stimmt und das trifft mich auch hart. Aber gut, nun, so ist es. Und ja, jetzt bin ich auch dran. Du warst auch schon dran. Wir werden wahrscheinlich alle irgendwann mal dran sein.
Ja.
Natürlich hätte ich gehofft, das kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Aber das hat wahrscheinlich ein Gustav Iden oder ein Xavier Gomez auch gedacht.
So sieht's mal aus. Wenn ich hier die Did-Not-Start-Liste und die Did-Not-Finish-Liste von St. George durchgehe, da ist einiges, was Rang und Namen hat, dabei und auch einige Fälle bekannt geworden mit diesem berühmten pandemischen, weltumspannenden, ja, Zerstörungsvirus. Aber dennoch, Kalle, wir sind auf der Zielgeraden. Nur hat es dich getroffen, nun können wir am Sonntag nicht den Streckenbesichtigungstermin in Dresden wahrnehmen, der fällt aus. Du hast dir gerade noch die Mühe gemacht, das durchzugeben. Ich finde es geil, dass du trotzdem mit mir noch talken kannst, so zwar im Liegen und vielleicht nicht mit voller Kraft, aber wir machen es kurz heute. Wir müssen trotzdem dein Race noch kurz auswerten und ein Wort zu diesem mega krassen Event in St. George müssen wir auch verlieren, das ist klar. Fangen wir doch mal mit deinem Rennen 73 Ironman Mallorca an. Beschreib doch mal in aller Kürze die Highlights oder die Tiefschläge oder was auch immer.
Ja, also ich war eigentlich richtig guter Dinge, weil es eine relativ lange Wechselzone war und das Schwimmen habe ich auch noch mal ein bisschen, also was man in einer Woche ändern kann, noch mal fokussiert. Und da war es halt so, dass ich in Mallorca, denke ich, schon stärker geschwommen bin als in Rimini, aber trotzdem auf die Gruppe, wo ich hätte gerne halt drin sein hätte wollen, also sage ich mal bei einem Thor Benedikt Madsen oder bei einem Ruben Zipuntke, quasi habe ich halt schon 1,10, 1,15 verloren. Und dann habe ich halt wahrscheinlich nochmal durch einen Wechsel 15 Sekunden gut gemacht. Also ich hatte, glaube ich, die schnellste erste Wechselzeit von allen. Und ja, bin dann quasi bis zum Anstieg nach Polencia halt alles von vorn gefahren. Und ja, bin in den Anstieg halt konstant 340, 345 Watt. Und dann habe ich eigentlich die Gruppe auch schon irgendwie am Horizont gesehen. Und vielleicht hätte ich in dem Moment nochmal ein bisschen mehr investieren müssen. Aber da wollte ich halt kontrolliert bleiben, weil der Anstieg halt dann kam. Ja, und dann kann man einfach konstatieren, der spätere Sieger, der hätte wahrscheinlich eigentlich ja, mir jetzt mal 50 Euro oder die Hälfte seines Preisgeldes geben müssen, weil wenn ich die ersten 20 Kilometer nicht so hart gefahren wäre, dann hätte er in dem Anstieg die Lücke halt nicht geschlossen. Und ja, wenn man sich die ganzen Strava-Daten anschaut, habe ich mich jetzt mit beschäftigt. Ich bin den Anstieg, ja, wahrscheinlich, also ich hatte genau die, ich war 2 Sekunden schneller berghoch als Ruben Zipunke. Ich hatte so 372 Watt oder 370 roundabout und Ruben hatte 400. Also ich bin ein bisschen über 4-5 Watt die Kilogramm gefahren und das ist natürlich schon mal eine Ansage, also 5,0 bis 5,1 Watt die Kilogramm. Sich das in einem 70-3 einzuschenken, ist halt schon irgendwie ja eine Hausnummer. Das habe ich gemacht. Und hat aber nicht gereicht, sondern ich habe von dem William Mendelson, der sich halt zum Berg fahren lassen hat von mir, im Anstieg halt 50 Sekunden bekommen. Und die hat er dann quasi ja, genutzt und zu die erste Gruppe zugefahren und war dann halt da drinne. Und ja, dann da war ich eigentlich richtig guter Dinge. Dann ging es halt runter, die Abfahrt. Und dann muss man halt sagen, ja, okay, wenn man da vielleicht das ein oder andere, ja, ein bisschen mehr die Strecke vielleicht vorher schon besichtigt, dann ist es halt vielleicht ein Vorteil. Nichtsdestotrotz haben meine Kollegen oder die sächsischen Kollegen aus der Lausitz, die sind dann quasi vom Look runter in den ganzen kurvigen Passagen echt richtig hart gefahren und auch richtig schnell. Und ich dachte eigentlich so nach jeder Kurve, okay, warum fahren wir jetzt hier mit 50 oder 60 lang? Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert, aber die Jungs kannten die Strecke und da haben wir eigentlich nochmal richtig gut Zeit gut gemacht halt. Ja, und dann sind wir halt so mit 2,20, 2,30 auf die Laufstrecke gegangen. Und da muss man jetzt aktuell sagen, dass ja, ich dann ja eine 1,17 gelaufen bin und die Strecke ist auch genau richtig. Und ja, vielleicht sage ich mal, dass man jetzt Richtung 1,16 trainiert oder 1,15. Aber das reicht aktuell nicht aus. Also da müssen jetzt nochmal Stellschrauben nachjustiert werden, weil eine 1,15, 1,16 reicht nicht mehr aus, um irgendwie eine Chance zu haben, bei einem gut besetzten 70-3 vor uns zu sein.
Ja, für alle, die es jetzt vielleicht nicht direkt so wissen und vor Augen haben, der Sieger am Ende ist tatsächlich eine glatte 1,10, den Halbmarathon gelaufen. Und ich meine, Platz 2 und 3 ging so mit Laufzeiten um 1,12 dann am Ende weg. Das sind schon harte Ansagen. Also das ist schon auf einer original langen Strecke eine brutale Zeit, zumal, so wie du beschrieben hast, das Radfahren ja auch Körner kostet mit dem Berg drinne und so. Also nur mal für mich nochmal zum Verständnis, ich habe den Namen nicht drauf, aber der es gewonnen hat am Ende, der war hinten dran bei dir bis zum Anfang des Berges und hat dich dann stehen lassen quasi.
Ja, ich hatte halt schon gesehen, dass die zwei Franzosen fahren und ich habe halt aber am Horizont die erste Gruppe gesehen und wollte halt dann nicht einschenken, weil ich dachte eigentlich, dass ich die vor dem Berg noch einkriege, weil die sich wahrscheinlich auch ein bisschen uneinig waren. Ja gut, da wird Ruben halt Tempo gemacht haben, aber ich muss halt eigentlich sagen, ja, dass wenn ich den Berg oder auch die Radstrecke vom Niveau her ähnlich fahre wie Ruben, dann kann das Radfahren nicht so schlecht sein. Also der hat sich auch mega krass auf das Rennen vorbereitet. Also der ist die Abfahrt halt 50 Sekunden schneller gefahren als ich. Ja, so, aber er hatte ja am Ende nur eine Minute 50 schnellere Radzeit. Also ja, sind meine Leistungswerte jetzt an sich halt nicht so schlecht oder mau gewesen. Aber ja, bei so einem Rennen wie Mallorca oder so, also ich glaube halt einfach, dass das halt Streckenkenntnis und so weiter, das spielt halt eine richtig wichtige Rolle. Und ja, vielleicht hätte man, also ich war auch nicht in der Lage, aber vielleicht muss man das trainieren irgendwie, dass man die erste halbe Stunde mit 340, 350 Watt fährt und dann halt mit 5,5 Watt halt den Berg hochfahren kann, ne?
Ich würde mal sagen, Kalle, es hat nicht am Radfahren gelegen, weil sehr viel schneller kann man den Berg nicht hochfahren. Die Leistungswerte sind ja sehr überzeugend gewesen. Ja, und okay, wenn man auf der Abfahrt dann entsprechend nicht ganz sein Leben riskiert, sondern vielleicht nur die Gesundheit, ja, dann kriegt man halt 50 Sekunden dann nochmal eingebrummt. Und ich glaube aber, dass das, was jetzt auch zur harten Wahrheit gehört, ist das, was du zum Laufen gesagt hast. Das Niveau ist halt brutal hoch und nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite der Spitze. Wenn du verstehst, was ich meine, da gibt es ja 10, 15 Athleten, die so schnell rennen können innerhalb eines 70-3. Und das ist schon crazy. Also da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall einiges entwickelt. Also das Niveau zieht an, ja. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr leichter.
Ja, definitiv. Und da muss man halt sagen, ich habe halt auch jetzt noch mit dem einen oder anderen Profi gesprochen. Also mit Jan Raphael, der, ich weiß nicht, ob der den Hörern noch was sagt, so einfach so ein bisschen um Ideen und so. Und was er halt vielleicht bei sich damals dann, ja, nachdem er aus dem Commerzbank-Team richtig oder falsch gemacht hat. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass das gar nicht so eine Herz-Kreislauf-Sache ist, sondern ich sag mal, mit 80 oder 81 VO2 Max ist erstmal das Herz-Kreislauf-System her relativ gut ausgebildet, sondern dass man durch dieses viele Schwellentraining so ein motorisches Limit hat. Und wenn man jetzt im 70-3 daran arbeiten will, dann bin ich halt der Überzeugung, dass man halt, ja, lass es jetzt ganz einfach, klassisch 8x1000, da musst du die halt irgendwie mit 2 Minuten oder 2,5 Minuten Pause in 8 Minuten laufen können, sonst kannst du keine 1,10 oder 1,12 laufen.
In 3 Minuten auf dem Kilometer?
Ja, ja, im Training halt jetzt.
Weil, ja, ja, also, nee, du sagtest gerade 8 Minuten, das hat mich verwirrt.
Nee, 3 also, Minuten. Acht,
ja. Ja, klar, das sind ja dann am Ende auch die Sachen, die man auch bei den Norwegern so sieht, ne? Bloß, wenn die ihre Tausender in diesem Tempo laufen, ist das für die halt noch nicht mal Schwelle, ne? Das ist halt dann irgendwie gemein. Aber zum Thema Norwegen kommen wir ja gleich noch, wenn wir über St. George sprechen. Am Ende war es für dich ein Ergebnis in Mallorca, was auf den ersten Blick jetzt nicht so dolle aussieht. Platz 14?
Genau, ja.
Korrigier mich.
Nee, es war Platz 14, ja.
Aber du hast gesagt, im Vergleich zu der Woche vorher war so der Output für dich persönlich schon noch höher zu bewerten. Also kam mehr Leistung raus, Laufen ging etwas besser, subjektiv gefühlt, Schwimmen warst du auch halbwegs zufrieden. Es ist halt so, dass man überall da noch ein kleines Stückchen nach vorne Luft hat und das summiert sich dann eben auf, ne? So ist es halt aktuell. Aber man muss ja sagen, du trainierst fokusmäßig auf die Langstrecke in Des Moines und vielleicht fehlte da am Ende auch die Frische.
Ja, also definitiv, vielleicht fehlte da ein bisschen was an Frische, aber die Sache ist halt, man muss da auch ehrlich zu sich selber sein. Wenn man 70-3 da noch vorne reinstoßen will, dann muss man da jetzt noch den Schritt gehen. Also die anderen, zum Beispiel der Vierter geworden ist, dieser Matthias Petersen, der ist ja jetzt auch irgendwie eine 1:11:40 gelaufen. Der war in Südafrika und in Tulsa und war da halt jetzt nicht viel schneller als ich. Und auch bei anderen 70-3-Rennen und da, ja, wurde vielleicht, haben die Sachen anders gemacht. Und wie gesagt, ich glaube aber auch, das, was du halt sagst, Richtung Ironman, man muss trotzdem auch beim Ironman, sag ich mal, in einem 70-3 aktuell irgendwie eine 1:12, 1:13 anbieten können, damit man halt, wenn man irgendwie hinfährt, dann muss man ja sagen, okay, ich muss irgendwie die Möglichkeit haben, dass ich in Richtung 2:42 bis 2:45, das ist aber schon riskant, eher Richtung 2:40 drauflaufe. Also man kann natürlich sagen, das sind Ausnahmerennen, aber wir haben es gesehen in Südafrika, wir haben es jetzt gesehen in St. George, das sind alles brutal knippelharte Kurse und die Jungs geben alle Gas und wollen alle nach Hawaii.
So sieht's aus, dann sind wir beim Thema. Wir hatten eine Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Ich muss sagen, ich war doch sehr positiv überrascht. Ich fand das Rennen mega. Also von der Spannung her, von der Übertragung her, von der Kulisse her, vom Starterfeld, also alles WM-würdig aus meiner Sicht. Konntest du es wie geplant entsprechend entspannt verfolgen oder hast du nicht alles gesehen?
Doch, also ich habe jetzt das nicht live gesehen, aber ich habe schon im Ticker immer geguckt und war auch über die eine oder andere Sache sehr verwundert. Und aber auf alle Fälle, ja, alle, die dort richtig abgeliefert haben, Hut ab und definitiv. So, auch einiges richtig gemacht, dort zu performen und das hinzukriegen, hat wahrscheinlich viele Körner gekostet. Da haben ja auch viele, ja, wie wir es vorhin schon hatten, sind viele ausgestiegen, konnten nicht antreten. Aber die dann jetzt am Ende vorne waren, ja, haben definitiv vieles, vieles richtig gemacht und haben auch gezeigt, wo aktuell das Niveau halt ist.
Ja, und man muss sagen, das Rennen, vor allem das Rennen der Männer, wurde so auf der Rasierklinge gestaltet von den Protagonisten, dass wir hier eine Did-Not-Finish-Quote von 30% zu verzeichnen hatten. Also 11 von 38 haben das Rennen nicht beendet. Wobei einer davon leider mit einem Radsturz, unser Andy Dreiz, die Maschine. Ich hätte gern gesehen, wie er das Ding auf diesem harten Kurs am Ende ins Ziel bringt. Wäre bestimmt noch Top 10 gegangen, bin ich der Meinung. Aber es hat nicht sollen sein. Dafür hatten wir einen anderen Deutschen, der Fünfter geworden ist, Florian Angert. Aber besonders beeindruckend, muss ich sagen, waren doch die Top 3 bei den Herren. Und auch bei den Damen, muss ich sagen, ziehe ich meinen virtuellen Hut, was da die Daniela Rief abgefeuert hat. Wahnsinn. Also Respekt, ja, an der Stelle.
Ja, also definitiv. Man hat auch viel so gesehen, was so mental und so dann abgeht. Also ich habe mir die Videos von Sebi angeschaut, so, wo er halt so ein bisschen meinte, dass die Norweger, wo auch medial ein bisschen gepokert haben. Ja, finde ich dann trotzdem krass, wie wahrscheinlich andere Athleten in dem Moment halt mehr bei sich geblieben sind und er da vielleicht sich ein bisschen rausgenommen hat. Ist interessant, was halt auf dieser Bühne, wenn man ganz, ganz vorne ist, alles dazugehört. Und die Leistungsfähigkeit, also auf dem Kurs auch von Zenders, ja, da hat sich bei ihm halt richtig viel getan, ne? Also ich dachte auch teilweise, oh krass, jetzt fährt Sam Long an ihm vorbei und er fährt nicht mit. Was ist da los und so? Aber ja, es scheint auf alle Fälle, dass er jetzt viele Sachen anders macht und ja, damit halt sehr, sehr erfolgreich ist.
Ja, vor allem, was er macht, ist halt sich an den Plan halten. Und der Plan, der war vorher aufgestellt und der hieß, behalte deine Energie unter Kontrolle, verpfleg dich ordentlich und klär das Ding beim Laufen. Er hat im Zielinterview ganz offen gesagt, ey, wenn ich an dem Tag mit Sam Long mitfahre auf dem Bike, dann werde ich hier 20. Er hasst es zwar weiterhin, Zweiter zu sein, aber er hat die für sich persönlich beste Leistung rausgeholt aus dem Rennen. Und das ist ja das, worüber wir jetzt schon mindestens 30 Mal philosophiert haben. Du musst halt dein Energielevel unter Kontrolle behalten. Alle, die beim Radfahren zu viel Kohlenhydrate verbrauchen, die bezahlen dafür beim Laufen. So einfach ist die Rechnung.
Definitiv. Und das war ja dann auch das Interview quasi, dass, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo er dann halt zu Sebi meinte, ja, er ist schon zu oft in seinem Leben gewandert, er hat darauf keinen Bock mehr.
Ja, und überleg mal, ein Jahr zuvor, Coeur d'Alene, er fährt mit Sam Long Rad und er wandert am Ende. Sam Long gewinnt. Das war sein letzter großer Denkimpuls. Danach kam noch Michael Eden als Trainer dazu und seither macht er die Rennen mit einer anderen Strategie. Und ich bin der Meinung, mega erfolgreich. Er kann ja nun nichts dafür, dass es ein Blumenfeld gibt. Ja, sonst wäre er Erster geworden. So muss man es mal einfach sagen. Und Christian macht das genauso. Der hätte selbstverständlich mit einer kopflosen Attacke das Loch nach vorne schließen können. Da lachte sich doch kaputt. Die 4-5 Minuten hätte er zufahren können.
Ja, das ist.
Aber er hat einfach sein System unter Kontrolle und vertraut in sein Laufen.
Ja, aber die Sache ist halt, vielleicht beginnt das halt bei ihm schon beim Schwimmen. Also man weiß es nicht. Ich habe mich halt gewundert als Olympiasieger in der Gruppe. Also ja, ich denke halt schon, dass er schneller schwimmt, in der Gruppe mit Sanders mitzuschwimmen und so weiter und halt im Schwimmen 4,5 Minuten zu kassieren, ist halt schon, ja. Also ich denke, er kann auf alle Fälle mehr, aber es ist halt so, wie du sagst, vielleicht macht er halt das Schwimmen nur als Erwärmungsprogramm und schwimmt dort halt ja alles aus dem Fettstoffwechsel, um dann halt einfach die erste Stunde halt erstmal gar keine Kohlenhydrate zu verbrauchen.
Hey, ja, so kann man es im Prinzip übersetzen. Also man hörte in den Zielinterviews dann auch so zwischen den Zeilen, Schwimmen hätte er durchaus schneller können. Also das sagt er auch ganz einfach so. Er sagte aber auch, er war noch nicht bei 100% und das hat er zu seinem Laufen gesagt. So, und das macht einem ja dann eigentlich mehr Angst, weil wo soll das hinführen? Auf der anderen Seite, er läuft halt ein 3,45-Tempo und da muss man sich das mal vorstellen, das ist 55 Sekunden über seiner Schwellenleistung. Ja, das ist halt tatsächlich GA1 für den. So what?
Ja.
Das rennt er dann durch.
Ja, definitiv und dann wird er halt Weltmeister und alle anderen müssen jetzt gucken, wie sie eventuell die Lücke noch schließen können zu ihm. Ich bin auf alle Fälle auch gespannt, wie das mit der Regeneration wird, jetzt innerhalb von 4 Wochen, wenn das Projekt auf dem Lausitzring stattfindet. Das ist ja das nächste große.
Ja.
Und ja.
Ganz genau.
Dann schauen wir mal, was da so ansteht.
Was ich übrigens besonders beeindruckend finde, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht falsch verstanden werde, Aber er ist ja ein Athletentyp, der jetzt nicht so ist wie alle anderen Athletentypen, ne? Also in dem Livestream auf Sportschau war Jan Frodeno zugeschaltet. Und Dirk Froberg hat sich's nicht nehmen lassen zu sagen, Jan, wusstest du eigentlich, dass ihr beide genauso viel wiegt, nur dass Christian Blumenfeld 1,76 Meter groß ist und du 1,94?
Und was war die Antwort von Frodo?
Oh, ich wusste gar nicht, dass wir gleich viel wiegen. Aber ja, du könntest recht haben. Es ist schon ein bisschen, also ganz ehrlich, für jemanden, der so viel trainiert, er sieht halt nicht so ausgezehrt aus, sondern er hat Substanz. Und ich meine da auch ein kleines bisschen im Bäuchlein zu sehen. Aber das wird sicherlich alles aktive Masse sein und viel, viel Kraft im Körper. Er ist einfach ein richtiger, bulliger Athlet mit einem riesen Volumen. Wenn du den von der Seite siehst, der hat auch einen riesen Querschnitt. Ja, im Brustkorb, im Oberkörper. Das ist ein Viech, der Typ.
Ja, definitiv. Also die anderen, auch alle, die am Start waren, so wie du es halt schon sagst, sind von der Athletenstatur oder sehen Triathleten eigentlich anders aus. Und da ist er schon eher tendenziell untypisch dafür.
Ja, und dann siehst du ihn aber laufen, Rumble in the Jungle, der flügt da durch das Feld und es sieht so aus, als ob das zwei verschiedene Distanzen sind. Das ist, als ob er auf der Olympischen läuft und die anderen machen Langstrecke. Das ist einfach krass. Ja, dann ballert er da durch und dann läuft er das Ding ins Ziel und yeah, Finish. Geil.
Genau, und jetzt schauen wir mal. Also 4 Wochen. Ich weiß nicht, Konrad, fährst du dorthin an Lausitzring und schaust dir das Ganze an? Wahrscheinlich nicht.
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Es interessiert mich. Ich habe jetzt auch irgendwo so ein Offer gesehen, dass man sich registrieren kann und, glaube ich, umsonst in diesen Lausitzring rein kann als Zuschauer, wenn man sich da irgendwo registriert. Aber ich glaube, ich vertraue eher auf eine gewisse Übertragung. Ich hoffe, dass die irgendwie ein bisschen Stream anbieten oder so. Würde mir das dann wahrscheinlich lieber von zu Hause entspannt angucken. Weil es ist auch von Berlin aus trotzdem über 2 Stunden hin.
Ja,
und habe ich jetzt eigentlich nicht so großes Interesse.
Ja, und eine Langdistanz anzuschauen, da können wir auch ehrlich sein, oder auch ein 70-3, das ist ja jetzt nicht die Spannung pur, ne, für einen Zuschauer. Das ist dann vielleicht schon vom Fernseher auch mal entspannter, wenn man auch mal nochmal die ein oder andere Sache machen kann. Da ist natürlich bei Ironman oder auch bei denen, die werden, so wie du sagst, halt einen Tracker haben, dass man immer mal so ein bisschen das Rennen verfolgen kann und Zwischenzeiten sieht. Das ist schon cool und wichtig. Und ja, aber schauen wir mal. Also das, obwohl ich halt sagen muss, dass St. George halt eine viel höhere Wertigkeit hat
absolut,
für mich.
Absolut, absolut.
Als dieses Rennen. Und
bin ich voll deiner Meinung. Also das ist einfach, also empfandst du diese Weltmeisterschaft auch, ich habe es ja vorhin so ein bisschen mit Superlativen beschrieben, eine würdige WM oder ist nur Hawaii-WM?
Na, man hat halt schon irgendwie gemerkt, dadurch, dass es jetzt 2 WMs sind, dass die Leute irgendwie, also ich glaube halt in Hawaii wären halt nicht so viele ausgestiegen von den Profis, weil es dann halt Ende des Jahres ist und man liest ja auch irgendwie, dass das Risiko zu groß ist, aber es gab ja auch andere Leute wie Jan van Berkel, die halt 100% hinter ihren Erwartungen geblieben sind, die das Rennen aber trotzdem gefinisht haben. Ich glaube halt, dass Hawaii immer der Mythos bleibt und dass auch dass immer das einzig Rennen bleibt, wo halt jeder hin will und dann finishen. Aber ich fand auf alle Fälle trotzdem St. George irgendwie von den Anforderungen, also es war schon eine Superlative, ne? Hitze, Berge, dann früh der kalte See. Also es ist so, ja, eigentlich im Prinzip, wo man es den Athleten schwer machen kann, hat man es halt in St. George den schwer gemacht. Und ja, definitiv irgendwie ein Rennen, was quasi mega viel abverlangt. Also zum Beispiel auch ein Florian Angert, auch interessant. Der ist ja sogar mit weißen Armlingen gelaufen, ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wegen der Sonne.
Ja.
Also ja, da wird viel getüftelt und gemacht, aber am Ende auch bester Deutscher, Platz 5 und definitiv jetzt damit vorgestoßen, würde ich sagen, in die erste Reihe aktuell.
Ich würde das bestätigen wollen. Ich habe hier gerade so eine amerikanische Triathlet.com-Seite auf, da wird Florian Angert als Belgier geführt. Aber wir wissen, dass das ein Deutscher ist. Sub 8 gefinisht. Und das auf einem wirklich sehr, 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 sehr anspruchsvollen Kurs mit zahlreichen Höhenmetern. Die Radstrecke war schon imposant. Du hast Teile davon selber unter die Räder genommen letztes Jahr bei der 73 WM. Und die Laufstrecke, ich habe Blumfelds Marathonaufzeichnung gesehen, laut seinem Strava, auf keinen Fall zu kurz. Er hatte irgendwie 42,4 oder 5. Ja, da kann sein, dass ein Tacken Wechselzone mit dabei war. Und 433 Höhenmeter.
Ja, das ist auf alle Fälle.
Das ist schon mal hart, würde ich sagen.
Das ist gut und nicht ganz so wenig.
Ja, und dann ist natürlich so eine 2,38 nach einem solchen Radfahren auf einer solch profilierten Marathonstrecke. Ja, es ist, wenn wir ehrlich sind, es ist so eine 2,35, 2,34 auf einem normalen Kurs. Ja, von seiner Geschwindigkeit her. Es ist schon einfach beeindruckend. Jetzt sind ja noch ein paar Leute noch ausgefallen, die wir auf ähnlichem Niveau hatten. Aber du hast es ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen angeteasert und spekuliert und gesagt, ey, bei den Norwegern, die scheinen alle krank zu sein, alle beide. Ja, genauso war es auch. Ja, es waren beide krank. Aber am Ende kommt der Teamarzt und sagt, Blumfeld, gesund, kann starten. Eden, krank, bleibt im Bett. Ja, so ist es halt manchmal, ne? Bei dem war es sehr, sehr knapp. Was denkst du, was so ein Eden sich jetzt irgendwie, was der im Kopf hat? Werden wir ihn auf Hawaii sehen? Weil eigentlich wollte er ja nicht.
Ja, ich weiß halt nicht, ne? Also natürlich ist es so ein bisschen, also die machen ja auch alles zusammen und so, aber ich weiß halt nicht, ob er dann immer denkt, dass er im Schatten steht oder nicht. Und jetzt ist halt Blumenfeld, hat es halt gewonnen. Er hat letztes Jahr natürlich den 73-Titel gewonnen und hat auch Blumenfeld schon in den ein oder anderen Rennen abgestellt. Ja, also die Frage ist halt, ob er Hawaii macht oder nicht. Im Endeffekt wäre es einfach die logische Schlussfolgerung, weil ja noch einen 73-Titel braucht er ja nicht. Ne? Also er hat das in St. George bewiesen, dass er das kann. Er hat das in Nizza bewiesen, dass er es kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die sogar beides machen. Und dann muss man ja auch schauen, wann gehen die Jungs wieder zurück in den Olympia-Zyklus, ne?
Ja, da ist ja noch ein bisschen Luft, ne? Ich glaube, 24 ist Paris. Bis dahin sehen wir die bestimmt wieder auf der Kurzstrecke. Ja, man muss ja sagen, die letzten 13 Monate für Blumenfeld zusammen addiert, mehr geht halt nicht, ne? Also, das ist, der hat ja alles gewonnen, was er gemacht hat. Und das ist schon krank. Das ist schon, man muss ja schon sagen, der ist schon richtig gut, ne? Kann man nicht drum rumreden.
Leider schon, also was heißt leider, auf alle Fälle. Und ja, definitiv aktuell einer der allerbesten. Und ja, ist auf alle Fälle interessant. Und ich freue mich, wenn Frodo in Hawaii an der Startlinie steht, auf das Einandertreffen und hoffe, dass ich auch Teil von diesem Rennen sein kann.
Ja, das wünsche ich mir schon lange. Das wäre natürlich geil, wenn du da mal mitmischen könntest. Und ja, am Ende dich mal den allergrößten unseres Sports stellen kannst. Kalle, ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hattest. Wir haben letztens getippt, unsere Top 3. Weißt du es noch,
also bei
was du getippt hast?
Also bei den Frauen sind wir, glaube ich, ziemlich gut. Also da, ob das die richtige Reihenfolge ist, das weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle haben wir beides.
Nee, wir haben beides Podium und wir haben aber beide eine falsche Reihenfolge.
Genau, und bei den Männern haben wir wahrscheinlich auch, also da hatten wir, glaube ich, auch beide Sanders und Blumenfeld. Wer halt ja, zusätzlich dazu kommt, ist halt Braden Curry und auf alle Fälle ja definitiv ja schon ein richtig guter Athlet und ich habe mir auch nochmal seine Ergebnisse angeschaut, der war ja auch mal Top 5 auf Hawaii, aber jetzt hat er, glaube ich, nochmal einen richtigen Step gemacht.
Ja, man muss sagen, Braden Curry hatte ich auch nicht vorab nicht so auf dem Schirm, aber das, was also die ersten 20 bis 30 Kilometer im Laufen noch gezeigt hat, war absolut würdig, also der war feilschnell unterwegs und hat dann ein bisschen gelitten. Und dann ist diese Maschine namens Lionel Sanders auf ihn aufgekommen. Und als er ihn gesehen hat, wie so ein Raubtier, fokussiert und nochmal richtig Tempo angezogen. Es war eine mega lange Gerade, die am Ende laufen mussten. Und es war wirklich Kampf pur. Rangeekelt, vorbeigeekelt und noch Vorsprung dann am Ende, weiß ich was, 15 Sekunden.
Aber
also war brutal. Also Sanders ist wirklich 105% leer gewesen dann am Ende.
Aber ist Braden Curry nochmal mitgegangen oder nicht mehr?
Nein, keine Gegenwehr. Absolut keine Gegenwehr. Sanders ist vorbei, hat auch nicht geguckt, hat auch nicht gewartet, ist gleich mit Volldampf durch und es war nicht ein Zucker im Körper von Braden Curry. Der war auch, glaube ich, völlig rund. Also, ja, pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben beide Eden gesagt und nicht Blumenfeld. Ja, wir hatten die Information noch nicht, welcher von beiden wirklich krank ist und wer jetzt antritt. Aber wir haben beide auf Eden gesetzt. Also wäre auch spannend geworden, wenn er dabei gewesen wäre. Du hast tatsächlich Lionel Sanders auf 2. Das ist ein Volltreffer. Ich hatte Sanders auf 1 und Sam Long auf 3. Und Eden auf 2. Also von daher habe ich da nur einen Streifschuss, den Sanders da auf dem Podium. Und du hattest bei Platz 3 dich nicht entscheiden können zwischen Sam Long und Alistair Brownlee. Brownlee auch schon vor dem Rennen raus. Und bei den Damen hast du auf Cut gesetzt vor Anne und Daniela. Und ich hatte Anna Haug auf 1, Daniela Rief auf 2 und Kat Matthews auf 3. Und damit den dritten, also das Podium haben wir beide richtig, nur die Namen falsch sortiert, weil wir haben beide die Daniela Rief unterschätzt. Sie ist stärker zurückgekommen, als sie wahrscheinlich jemals war und hat das Rennen wahnsinnig krass dominiert und das Ding eigentlich auf dem Rad vorentschieden, aber dann mit einem sehr, sehr stabilen Lauf auch nichts mehr anbrennen lassen. Unter 3 Stunden auf dem Kurs, nach dem Radfahren, Respekt, auch hier 8:34:59 auf dem Kurs. Kannst du nur einen Hut abziehen, ne? Anna Haug ist zwar einen Tacken schneller gerannt, aber konnte sich am Ende in Anführungszeichen nur noch auf Platz 3 schieben und den dann am Ende auch halten. War aber auch völlig erschöpft im Ziel, hat gesagt, war das Härteste, was sie je gemacht hat. Und das ist ja eigentlich das, was man hören will nach so einem WM-Rennen, oder? Also es muss hart sein, sonst ist es keine WM.
Naja gut, das ist das, was Triathleten immer denken, aber ja. Also ich habe auch einen riesen Respekt vor allen Altersklassenathleten, die sich dann doch dafür entschieden haben und hier in Deutschland oder Europa die Vorbereitung gemacht haben mit wenig Trainingslagern, da bei so einem Hitzerennen da sich an den Start zu stellen und da durchzukommen mit den Höhenmetern, ja, Hut ab auf alle Fälle an alle, die dort durchgezogen haben. Und ja, jetzt schauen wir, wie die nächste WM wird und ja, wer in Hawaii alles dabei sein wird.
Ein Zeitpot möchte ich noch aufmachen. Ich meine, es gibt so viele Themen. Wir können jetzt leider überhaupt nicht alle abdecken, aber ich habe ein Video auf YouTube noch mitgenommen. Und zwar Daniel Beckegaards Fahrrad in Zusammenarbeit mit einem Canyon-Mechaniker. Der hat quasi gezeigt oder darüber gesprochen, wie er das Rennen race-ready macht. Und das ist schon krass, ne? Also dem Beckegaard wurde das Fahrrad nochmal komplett zerlegt, nagelneues Ceramic Speed Tretlager eingesetzt, nagelneues Ceramic Speed Oversize Bully Wheel hinten drauf, alle Mechanik nochmal neu, alle Schrauben nochmal nachgedreht, alles gecheckt. Sogar, so wurde es in einem Nebensatz gesagt, die Lager aus den Laufrädern gewechselt. So. Nun weißt du Bescheid. So wird dann dem Daniel Beckegaard das Canyon am Tag vor dem Rennen oder 2 Tage vorher übergeben. Nagelneu picobello von einem offiziellen Canyon-Mechaniker instand gesetzt. Das ist doch mal ein Träumchen, oder?
Das ist ein Träumchen. Also ich kann nur sagen, dass ich ja jetzt hier in Leipzig mir auch da neue Wege gegangen bin und muss da sagen, ich hatte vor den beiden Rennen jetzt in Rimini und auch quasi in Mallorca das Gefühl, dass es erstmal gar keine Probleme mehr gibt mit dem Fahrrad und dass es läuft. Aber so wie du sagst, ja, vielleicht ist es dann für den großen Dance oder für die große Show nochmal wichtig, in dieser Hinsicht zu investieren. Aber der Daniel Beckegaard muss ja auch erstmal dahin kommen, ne? Also der hat ja vorher auch schon mal erstmal abgeliefert, bevor er dann halt jetzt sich diesen Status erarbeiten konnte.
Ja, so sieht's aus. Also war ja auch intern bei uns ein hochgehandelter Athlet. Er hat am Ende den 7. Platz erreicht, also beim Laufen ein bisschen eingebüßt. Der war auch mit in der Spitzengruppe um Florian Anger drum. Also stabiles Radfahren und beim Laufen leider ein bisschen geblutet. Und noch ein zweiter Sidepod, weil ich es einfach so beeindruckend finde. Sportsfreund Ben Hoffman in Texas diesen Wahnsinnssprint hingelegt, war ja sein Vorbereitungsrennen 2 Wochen vorher. Ist dort 2:40 den Marathon gerannt, wie gesagt, mit einem harten Finish damals gegen Dietliff und wird jetzt 10. Würde ich sagen, aus dem Bauchgefühl heraus nicht ganz aufgegangen, die Strategie.
Ja, also dafür, dass wir wissen, dass er quasi in Hawaii schon mega weit vorne war, aber man muss natürlich sagen, vielleicht war das Radfahren in St. George für ihn auch ein bisschen ein Tück zu hart, weil er ist ja schon eher ein Athlet, der auf dem Rad dann weiß und konservativ agiert und dann immer einen mega Lauf raushaut. Obwohl man halt sagen muss, Südafrika hat er auch schon mehrmals gewonnen. Da ist das Radfahren auch anspruchsvoll. Ja, definitiv. Also kann man sagen, okay, nicht ganz aufgegangen. Aber ich sag mal, er ist 10. geworden, hatte seine Hawaii-Quali schon durch Texas. Und ja, dafür, dass er ja auch schon ein bisschen älter ist, ich glaube jetzt so 36 oder 37, wenn nicht sogar 38 in die Richtung, muss ich mal schauen, definitiv noch würdig und immer nicht zu unterschätzen.
Ja, naja, von den Profis ist niemand zu unterschätzen, das ist klar. Aber wie gesagt, als Fazit, mega anspruchsvoll, schöne Übertragung. Man hatte ja die Wahl, man konnte auf Facebook den Originalstream amerikanisch gucken. Man konnte auf Sportschau live die Übertragung gucken, Dirk Froberg Mikrofon und Ralf Scholte, auf dem Motorrad noch vor Ort live mit einer eigenen Kamera. Also da war ordentlich Service für uns geboten von der ARD, fand ich geil, hat mir gut gefallen. Und so wurde das ganze Ding für mich persönlich auf jeden Fall zu einem Erlebnis. Ich habe natürlich nicht komplett 8 Stunden vorm Fernseher gehangen, sondern habe mir das immer so stückweise mich mal wieder reingezoomt, dann mal ein bisschen hier geschaut, ein bisschen da geschaut. Also ich habe mich sehr, sehr unterhalten gefühlt. Ich fand das eine richtig coole Nummer. Also wenn ich dann irgendwann mal den Namen Markus Herbst im Leaderboard finden würde, dann wäre die Welt für mich rund.
Deswegen machen wir das hier und den Podcast und ja, wir hoffen, dass es dieses Jahr schon 2022 im Oktober soweit ist.
Wir schauen mal. Ansonsten, es gibt aus meiner Sicht noch einen Termin, würde ich jetzt mal so sagen. Zum einen suchen wir gemeinsam, sofern du wieder fit bist, den Nachholetermin für die Streckenbesichtigung in Dresden. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil du musst ja noch rüber in die USA und da deine Langstrecke machen. Vielleicht würde es dann halt doch erst unmittelbar vor dem Rennen eine Möglichkeit geben. Aber da würde ich sagen, Kalle, bleiben wir beide im Austausch und kommunizieren dann entsprechend nach außen, was es überhaupt für Optionen gibt. Es tut mir erstmal wahnsinnig leid, dass es jetzt am Sonntag nicht klappt. Kann man aber jetzt erstmal nichts machen. Ja? Wer flach liegt, liegt flach und da kannst du halt jetzt auch nicht zaubern. Und wir brauchen dich definitiv. Also ohne dich macht es keinen Sinn. Von daher müssen wir das vertagen. Ansonsten habe ich noch einen arbeitstechnisch persönlichen Aufruf. Und zwar werden wir am 31. Mai unseren Firmenlauf in Potsdam veranstalten. Und da uns ja viele Berlin-Brandenburger Triathleten zuhören, habe ich eine Frage. Und zwar suchen wir noch 3 Führungsfahrräder und Mitfahrer quasi. Also wer Bock hat, mal so ein Starterfeld durch die Potsdamer City zu führen, der kann mal bitte eine E-Mail an info@diesportmacher als ein Wort geschrieben.de senden. Das kommt dann direkt beim Micha an und da könnt ihr auch Feedback zum Podcast allgemein geben, natürlich gern, aber wer Bock hat, uns zu unterstützen als Führungsfahrer, ist herzlich willkommen. Weil wir brauchen dann noch fähige Menschen, die uns da ein bisschen durch die Stadt führen. Das wird ein schöner Rundkurs, so am Park Sanssouci entlang, wird eine schöne Nummer. Irgendwann musst du auch mal bei uns in Potsdam starten, Kalle. Dann kannst du mal zeigen, das ist eine schöne 5. Da kannst du mal die Kuh fliegen lassen.
Ist die Potsdam 5 schöner als die Leipzig 5?
Oh, jetzt sind wir... Jetzt so vom historischen Anspruch her definitiv, weil wir starten direkt vor dem neuen Palais auf der sogenannten Mobgefläche zwischen Kolonnaden und neuem Palais. Und dann geht es da so ein bisschen um so einen historischen Hügel herum, dann kommst du an der Orangerie-Schloss, kommst du vorbei, alte Mühle an der Rückseite vom Schloss Sanssouci und läufst dann so ein bisschen durch den Park von Sanssouci und das ist schon, ist schon geil, macht schon Bock, ist eine schöne Location, aber so jeder Standort hat im Prinzip so seinen eigenen Reiz, ne? Ich würde jetzt sagen, die Laufstrecke in Leipzig ist vielleicht historisch nicht so wertvoll, aber Bock machen tut die mindestens genauso und die ist wahrscheinlich sogar noch einen Tacken schneller.
Ja, weil wahrscheinlich, genau, weil du ja nur auf der Straße läufst und dann halt ein bisschen besseren Abdruck hast, halt im Park Sanssouci.
Ganz genau. Und in Leipzig geht es dieses Jahr erstmalig ja über die Nordanlage, da kommen wir so ein bisschen um den Sportplatz rum und bei den Tennisplätzen lang. Das ist dann, hat dann quasi noch so ein bisschen olympisches Flair, ja, weil da ist ja dann auch noch Training von den Leichtathleten, ein paar werden auch wieder bei uns laufen, da kommt dann auch Stimmung auf, das aber dann erst am 22. Juni. Wer da Bock hat, Führungsfahrer zu machen, kann sich übrigens auch melden aus dem Leipziger Raum, weil auch da suchen wir noch, wäre herzlich willkommen, jeder.
Na, dann musst du jetzt aber nochmal deine E-Mail-Adresse wiederholen, weil ich habe sie selbst schon vergessen.
info@, das ist easy, ja. Und dann die Sportmacher als ein Wort geschrieben.de.
Okay, na, dann schauen wir mal und dann hoffen wir mal, dass wir den einen oder anderen Sportbegeisterten hier über den Podcast als Führungsfahrer ja, motivieren konnten, dass er halt bei euch dabei ist.
Auf jeden Fall. Ruhm und Ehre gibt es immer, weil die Führungsfahrräder gewinnen in der Regel das Rennen. Von daher gibt es einen großen Applaus, das ist schon mal klar. Kalle, ich wünsche dir eine wirklich gute Besserung, eine schnelle Genesung, dass wir dich bald wieder fit sehen. Ich hoffe nicht, dass du dich so lange ziehen musst, ja, weil so manches Mal zieht sich das Ganze wie Kaugummi. Aber du musst schnell wieder fit werden, ins Training rein und dann all eyes on Des Moines, Langstrecke, Ironman, und da gibt es den nächsten großen Zünder. Weißt du schon, wann es in die Staaten rübergeht?
Naja, theoretisch wollte ich ja eigentlich Ende dieser Woche fliegen, aber durch die ganze C-Sache muss man das natürlich jetzt einfach anders betrachten und einfach schauen, wie das sich jetzt entwickelt. Und ja, dadurch verzögert sich das halt und muss man halt jetzt gucken, wie lange der ganze Prozess halt dauert.
Ende dieser Woche wäre dann aber Ende nächster Woche, weil am 14. Mai wolltest du ja noch hier sein.
Ja, ich wollte aber am 15. fliegen.
Alles klar. Also war eigentlich ein knappes Timing. Sag mal, vom Handling her, ganz blöd gefragt, du hattest ja sicherlich schon gebucht. Darf man wegen Corona jetzt so umbuchen oder wird es richtig teuer für dich?
Nee, also ich habe ja jetzt mit Reiserücktrittsversicherung, das mache ich halt immer, wenn ich mittlerweile über See fliege.
Ja.
Die 20, 30 Euro kann man immer mal investieren. Und ja, das weiß man nie, was im Leistungssport kommt. Das ist ja jetzt keine gerade Linie. Und deswegen sollte man da vielleicht immer, ja, den einen oder anderen Euro mal mehr investieren, damit man nicht alles in Sand setzt.
Guter Tipp, auch für alle anderen ambitionierten Sportler oder auch welche, die in den Urlaub reisen. Gerade in so etwas unsicheren Zeiten sollte man das machen. Das ist gut, dass du das getan hast. Da sparst du dir auf jeden Fall einen Haufen Ärger. Ja, und dennoch bleibt es spannend, wie es weitergeht. Am besten ist, du hältst uns über Instagram auf dem Laufenden. Vielleicht findest du ja die Zeit immer mal, wenn du zu dir kommst. So wie jetzt die 40 Minuten Aufnahme hast du auch mit Bravour gemeistert. Ich will dich jetzt auch gar nicht zu lange stressen, weil das ist alles so ein bisschen unangenehm, wenn man doch krank ist. Gute Besserung, Kalle, und ein herzliches Aloha nach Leipzig.
Aloha nach Berlin, Konrad, und du zieh ordentlich durch. Du bist jetzt auf der Zielgeraden, in Richtung der ersten Wettkämpfe. Bist jetzt wieder topfit und ja, gib weiter Gas und dann hören wir uns nächste Woche.
Genau, nächste Woche gebe ich dir mal ein Update, was meine Form angeht. Ich bin noch am Arbeiten.
Also, Aloha.
Aloha, Kalle.